Viele Verbraucherprodukte enthalten nach wie vor problematische Chemikalien. Da gibt es zum Beispiel die Klasse der Stoffe, die hormonähnlich wirken oder andere Stoffe, die sehr langlebig sind und sich auch eben in der Umwelt und in uns anreichern können.
Nicht die Verbraucherinnen und der Verbraucher sind schuld daran. Es verdient eine Industrie an diesen Stoffen und dem muss Einhalt geboten werden.
Auch in der Industrie gibt es natürlich viele Menschen, die haben Kinder und die sich später auch zunehmend nicht fragen lassen wollen. Und Papa oder Mama, was hast du eigentlich damals dazu beigetragen, um diese Situation zu vermeiden?
Bei all diesen Themen wollen wir versuchen, natürlich pragmatische und vernünftige Vorschläge Realität werden zu lassen und nicht überzogene Regulierung, die dann großen wirtschaftlichen Schaden anrichten würden.
Nachhaltige Chemikalien. Nur noch umweltverträgliche Stoffe aus Europa? Eine Sendung von Helmut Nordwig.
Bei fast jedem Einkauf gibt es etwas gratis dazu. Chemikalien, von denen wir nichts ahnen. Zum Beispiel Stoffe, die unser Hormonsystem beeinflussen können. Selbst in einem Münchner Bio-Supermarkt ist das so, etwa in der Kosmetikabteilung.
Eine Frau benutzt durchschnittlich bei ihrer Morgentoilette 12 Produkte, Männer die Hälfte. Das heißt, die Gefahr für Frauen, sich hormonell wirksamen Stoffen über ihre Kosmetikprodukte auszusetzen, ist unweit größer als die bei Männern, weil sie einfach von der Fülle her mehr Produkte benutzen.
Johanna Hausmann arbeitet für ein internationales Netzwerk von Frauen- und Umweltorganisationen. Es heißt Women Engaged for a Common Future. Frauen, die sich für eine gemeinsame Zukunft engagieren. Und das ist, ihrer Meinung nach, eine Zukunft ohne schädliche Chemikalien. Vor allem ohne Stoffe, die so wirken wie Hormone. Denn die können krank machen. Diese Substanzen verbergen sich zum Beispiel in vielen Kosmetika.
Die Hauptgefahr bei Kosmetikprodukten im Sinne von hormonell wirksamen Stoffen sind Parabene, das sind Konservierungsstoffe, und Phthalate als Weichmacher in Kosmetik, die können auch aus der Packung in die Kosmetik hineingehen. Bei Zahnpasta ist ein großes Problem Triclosan. Triclosan wird verwendet, um Plaquebakterien zu beseitigen. Das wären Stoffe, die wir unbedingt vermeiden sollten.
Ganz ohne chemische Fachausdrücke kommen wir in dieser Sendung nicht aus. Wir müssen sie wenigstens grob benennen, die Stoffe, die Experten immer mehr Sorgen machen. Dabei geht es nicht nur um hormonwirksame Substanzen. Aber schon davon gibt es mindestens 300, die in vielen Alltagsprodukten stecken.
Zahnpasta,
Triclosan,
Coffee-to-go-Becher,
Bisphenol A,
Bodylotion,
Parabene,
Plastikspielzeug,
Phthalate,
Sonnencreme,
Benzophenone,
Parkscheine.
Hormonähnliche Stoffe sind auch sonst überall. Sie machen viele Plastikverpackungen weich. Auch das weit verbreitete Bisphenol A hat hormonelle Wirkung. Es steckt in der inneren Beschichtung von Konservendosen. Dabei sind die möglichen Gesundheitsschäden längst bekannt, berichtet der Hormonspezialist Josef Körle. Bis zu seiner Emeritierung Anfang 2020 war er Professor für Endokrinologie, also Hormonkunde, an der Charité in Berlin. Außerdem Präsident der Fachgesellschaft für Endokrinologie.
In letzter Zeit sind eine ganze Reihe von endokrin aktiven Substanzen in die Diskussion gekommen, weil man annimmt, dass sie daran beteiligt sind, dass es zu Volkskrankheiten wie Adipositas, also übermäßiges Gewicht, und möglicherweise auch entsprechenden Folgeerscheinungen, Diabetes, Bluthochdruck oder Ähnlichem kommt.
Tierversuche von Josef Körle zeigen Störungen der Schilddrüsenfunktion und der Fortpflanzung. Etwa 10 Substanzen sollten deshalb sofort verboten werden, fordert der Spezialist für die endokrinen, also hormonwirksamen Stoffe.
Wir haben hier das sogenannte Vorsorgeprinzip. Wenn wir wissen, dass eine Substanz endokrin aktiv ist und möglichen Schaden hervorruft, auch wenn wir das noch nicht eindeutig bewiesen haben, dann müsste nach unserer Gesetzeslage eigentlich das Inverkehrbringen und Weiternutzen dieser Substanz gestoppt werden. Und dass das geht, das wissen wir ja von Substanzen, die Krebs erzeugen. Also im Bereich der kanzerogenen Substanzen geht es seit ewigen Jahren gut, dass man kanzerogene Substanzen aus dem Verkehr zieht. Und warum ist das nicht bei endokrinaktiven Substanzen möglich, fragt man sich da.
Hormonexperte Josef Körle hat auch eine Antwort. Seit langem wehren sich die Herstellerfirmen gegen Einschränkungen. Zum Beispiel dagegen, dass die Europäische Union Bisphenol A Anfang 2018 als besonders besorgniserregende Substanz eingestuft hat. Allein von Bisphenol A stellt die Industrie weltweit jedes Jahr etwa 6 Millionen Tonnen her. Vermutlich hat sie darum bisher nicht die Chance ergriffen, weniger gesundheitsschädliche Substanzen zu entwickeln. Und die Firmen mussten das auch nicht tun, denn trotz der Besorgnis ist der Stoff immer noch erlaubt.
Es ist halt sehr komplex und man muss es differenziert betrachten und deswegen auch dieses Informationssammeln und dieser längere Prozess, um halt wirklich alles zusammenzutragen.
Warum Verbote in der EU so lange dauern?
Nicht nur hormonstörende Stoffe machen Expertinnen und Experten Sorgen. Auch eine zweite Gruppe sollte nach ihrer Ansicht dringend verboten werden. Man könnte sie als Ewigkeitschemikalien bezeichnen, denn sie sind zwar nicht akut giftig, werden in der Umwelt aber überhaupt nicht abgebaut. Diese Ewigkeitschemikalien sind fluorhaltige Stoffe. Regenjacken werden damit wasserabweisend gemacht oder Schuhe. Auch in Drucktinten oder vielen Verpackungen stecken diese Substanzen. Deutschland will gemeinsam mit 4 weiteren europäischen Staaten erreichen, dass sie aus dem Verkehr gezogen werden. Darum kümmert sich Dr. Mandy Lokai von der Bundesstelle für Chemikalien in Dortmund.
Diese Stoffe, die in diese Gruppe fallen, hat man festgestellt, dass sie halt sehr viel Zeit haben, sich überall zu verteilen. Sowohl in Antarktis auch als Arktis kann man diese Stoffe in Proben finden, auch in Geweben von zum Beispiel den Polarbären. Letztes Jahr kam ein Bericht heraus oder wurde veröffentlicht von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, wo man 5 ganz bestimmte Vertreter untersucht hat, aber man konnte zeigen, dass man diese Stoffe in Gewebeproben von Erwachsenen und Kindern findet.
Einige von ihnen führen, zumindest bei Tieren, auch zu Gesundheitsschäden. Das Immunsystem kann beeinträchtigt sein und der Cholesterinspiegel steigen, ebenso die Krebsgefahr. Ein paar dieser Substanzen sind deswegen bereits verboten. Es gibt aber etwa 4.700 solche Stoffe mit teils sehr ähnlicher Molekülstruktur. Deshalb würde es nicht viel ändern, nur einige wenige zu verbieten oder ihren Gebrauch deutlich einzuschränken.
Man sieht halt, dass die Industrie natürlich mit Ähnlichem ersetzt und man irgendwie seine Herangehensweise ändern muss. Und aus diesem Grund ist halt jetzt diese Beschränkung der Ansatz, diese Stoffgruppe als Ganzes beschränken zu wollen.
Das bedeutet, Chemikalien mit ähnlicher Molekülstruktur, die sich in der Umwelt und im Körper auch ähnlich verhalten, sollen gemeinsam verboten oder eingeschränkt werden, und zwar schon bevor für jeden einzelnen der Stoffe nachgewiesen ist, dass er die Umwelt oder die Gesundheit schädigt. Bisher war das nicht möglich. Doch genau das hat die EU jetzt vor, nämlich bei der Gruppe der Bisphenole. Und die Kommission greift auch den Vorschlag Deutschlands auf, die Ewigkeitschemikalien, in der Fachsprache PFAS genannt, insgesamt zu verbieten. Das berichtet Dr. Ninja Reinecke von der Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation Chemtrust.
Und zwar durch beschleunigte Verbotsverfahren. Und da wären insbesondere die Verbote von ganzen Stoffgruppen zu erwähnen, zum Beispiel für die Bisphenole, aber auch für die sogenannten PFAS-Verbindungen.
Auch wenn das Verbotsverfahren jetzt beschleunigt werden soll, das bedeutet nicht, dass es schnell geht. Der Prozess durchläuft nämlich viele Stufen. Bis er abgeschlossen ist, können Jahre vergehen. Und so lange ändert sich erst einmal gar nichts. Weiterhin gelangen Ewigkeitschemikalien in die Umwelt, obwohl ja längst bekannt ist, sie werden dort nicht abgebaut und können der Gesundheit schaden.
So it is time.
Es ist an der Zeit, dass wir das anders machen.
For a new approach.
Alte und neue Regeln für Alltagschemikalien.
Der europäische Tanker ist schwerfällig. Nicht nur bei den Hormonstörenden und den Ewigkeitschemikalien. Sie sind sozusagen nur die Spitze des Eisbergs, um die zurzeit besonders gestritten wird. Der gesamte Berg an problematischen Stoffen ist aber weitaus größer, weiß der Belgier Hans Breunings. Er ist Direktor der Europäischen Umweltbehörde in Kopenhagen.
We have more than 300 million tons of chemicals in the European.
Mehr als 300 Millionen Tonnen Chemikalien werden jedes Jahr in der europäischen Wirtschaft verwendet. Und über 70% davon gelten als gesundheitsschädlich. Das sind Daten der Europäischen Statistikbehörde. Es sind schätzungsweise 100.000 verschiedene Chemikalien in Europa im Gebrauch. Und nur knapp ein Viertel von ihnen ist nach der Chemikalienrichtlinie registriert. Das bedeutet, eine große Zahl von Stoffen fällt tatsächlich nicht unter das, was wir für das beste Instrument zur Registrierung und Bewertung von Chemikalien weltweit halten.
Und dieses Regelwerk heißt REACH-Verordnung. Die englischsprachige Abkürzung steht für Registrierung, Bewertung, Zulassung und Einschränkung von Chemikalien. Der Prozess läuft also in vier Phasen ab. Die erste ist abgeschlossen. Registriert sind rund 23.000 Stoffe. Das E in REACH bedeutet Evaluierung. Dabei wird also bewertet, wie die Substanzen in der Umwelt und auf die Gesundheit wirken. 2007 ist die Verordnung in Kraft getreten, eigentlich lange her. Trotzdem sind die EU-Fachleute im Großen und Ganzen erst mitten in dieser zweiten von vier Phasen. Ganze 59 Stoffe dürfen nur nach einer Zulassung oder Autorisierung verwendet werden. Dafür steht das A. Und nur 71 Chemikalien sind verboten oder werden es demnächst sein. Zur Erinnerung, rund 100.000 Chemikalien sind in Gebrauch und mehr als 70% davon gelten als gesundheitsschädlich. Die Bilanz von REACH fällt nach 14 Jahren also kläglich aus. Erst die Europawahl 2019 hat eine Wende gebracht. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Green New Deal ins Leben gerufen. Das Ziel, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen. Auch für die Chemikalienpolitik hat das Folgen. Es ist an der Zeit, dass wir das anders machen, das sagt der Litauer Virginijus Sinkevičius. Seit der Wahl ist er Umweltkommissar. Und die EU-Kommission untermauert das schriftlich mit einer 25-seitigen Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit. Darin sind ganz konkrete Vorhaben aufgeführt.
Wir müssen gegen die hormonähnlichen Substanzen viel resoluter vorgehen, müssen auch die Wechselwirkungen von Stoffen berücksichtigen und Substanzen einschränken, die ewig in der Umwelt bleiben, zum Beispiel viele fluorhaltige Stoffe. So haben wir es im Green Deal versprochen.
Die Kommission will also weg von einer Chemieproduktion, die sich lange Zeit viel zu wenig darum geschert hat, ob Stoffe gesundheitlich bedenklich sind, hin zu Produkten, die Menschen nicht schaden und auch nicht der Umwelt oder dem Klima. Da hat die EU-Kommission sich einiges vorgenommen, sie konnte aber nicht anders. Der Druck der europäischen Bevölkerung war einfach zu groß geworden, berichtet Dr. Ninja Reinecke von der Nichtregierungsorganisation Chemtrust.
Kurz vor der Veröffentlichung der EU-Chemikalienstrategie haben jetzt ja auch 10 Umweltminister, Umweltministerinnen an die Kommission geschrieben und gesagt, so, das ist jetzt wirklich ein wichtiges Papier, wir wollen hier eine zukunftsfähige Strategie vorgelegt bekommen. Das hat die Kommission jetzt tatsächlich auch erfüllt und sie sind sich, glaube ich, diesem öffentlichen Druck jetzt auch bewusst.
Das sagte Ninja Reinecke im März 2021, ein halbes Jahr nachdem die EU-Kommission den Green Deal und die Chemikalienstrategie verabschiedet hatte. Damals feierte die grüne Fraktion im Europaparlament und sie war ausnahmsweise mal voll des Lobes über die Kommission. Begeistert waren auch Umwelt- und Verbraucherschutzverbände wie Chemtrust. Nicht einmal 2 Jahre später ist Ninja Reinecke weit weniger optimistisch.
Jetzt sind wir uns da nicht mehr ganz so sicher und sind sehr besorgt, dass die EU eine Verschiebung angekündigt hat, was die zentrale Reform der REACH-Verordnung angeht. Die EU-Kommission hat im aktuellen Arbeitsprogramm die REACH-Reform erst für Ende 2023 vorgesehen. Einfach aufgrund von momentanen Belastungen der Industrie durch Energiekrise und gestiegenen Kosten für die Rohstoffe. Und hier besteht natürlich aber die Gefahr, dass durch diese Verzögerung ein zentrales Gesetzesvorhaben, was unglaublich wichtig wäre für Umwelt- und Verbraucherschutz, auf die lange Bank geschoben wird.
Die Industrie war von Anfang an nicht gerade euphorisch. Der Europäische Chemieverband bezeichnet die Nachhaltigkeitsstrategie zwar als grundsätzlich richtig. Die Unternehmen befürchten aber, dass das zweite große Ziel Europas durch zu viele Beschränkungen verzögert wird, die Klimaneutralität. Denn weniger Treibhausgase, das bedeutet nach den Worten des Verbandspräsidenten Marco Mensing eben mehr Chemie und nicht weniger, zum Beispiel für Antriebsbatterien, Wasserstoffproduktion, Solarzellen und vieles mehr. Vor diesem Hintergrund könne man der Industrie gerade jetzt nicht zumuten, alle schädlichen Stoffe zu ersetzen. Sie plant schon aus diesem Grund, viele Prozesse umzustellen. Aktuell kommen noch mögliche Engpässe bei der Energie- und Gasversorgung dazu. Weitere Beschränkungen, so argumentieren die Unternehmen, könnten sie momentan einfach nicht stemmen. Einer der Geschäftsführer des Deutschen Verbandes der chemischen Industrie wird konkreter. Dr. Gerd Romanowski findet, die Strategie wäre nicht nötig gewesen.
Wir haben in Europa das weltweit anspruchsvollste und weitreichendste Chemikalienrecht. Unsere Umweltsituation und die Gesundheitssituation der Menschen hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verbessert. Das hat auch die EU-Kommission immer wieder festgestellt. Wir sind dem Rest der Welt weit, weit voraus und wir belasten unsere Industrie in einem Maße, wie es in anderen Teilen der Welt nicht geschieht.
Die Chemikalienstrategie sieht allerdings auch vor, Unternehmen gezielt zu fördern, die nachhaltige Produkte produzieren. Gerd Romanowski befürchtet für die Mitgliedsfirmen seines Verbands aber mehr Bürokratie und vor allem jahrelange Unsicherheit, bis aus dem Vorhaben konkrete Gesetzestexte werden. Das passiert nämlich erst noch.
Wenn man sich die Mitteilung der Kommission anschaut, dann sind die Vorstellungen zu mehr Belastungen, die sind sehr konkret und sehr klar zeichnen die sich ab, während das, was der Industrie an Förderungen, Unterstützung und Anreizen geboten wird, sehr vage ist und sehr verschwommen. Und unsere Befürchtung ist, dass die Vorschriften sehr harsch angezogen werden und dort sehr schnell konkrete Vorschläge auf dem Tisch liegen, während bei der Förderung dann das weit weniger konkret ist und vielleicht gar nicht so positiv sich am Ende gestaltet, wie es derzeit angekündigt wurde.
Das sehen nicht alle Unternehmen so. Einige betrachten die neue Strategie als Chance. Sie bauen Geschäftsfelder aus, in denen zukunftsfähige Produkte produziert werden. Vor allem Firmen in Skandinavien, aber auch deutsche Unternehmen sind dabei. Klar ist, die Lobbyarbeit beginnt gerade erst, denn jetzt wird konkret um die Details gerungen. Ninja Reinecke von der Nichtregierungsorganisation Chemtrust meint, es ist zwar gut, dass sich im Herbst 2022 nun endlich Beschränkungen für die fluorhaltigen Stoffe und die Bisphenole abzeichnen, auch wenn es noch lange dauern wird, bis sie greifen. Aber das ist eben nur die Spitze des Eisbergs.
2023 wird ein zentrales Jahr für die EU-Chemikalienpolitik werden. Tja, wir haben die große Frage, wann geht es mit der REACH-Reform dann wirklich weiter? Hier hoffen wir, dass die Kommission den REACH-Vorschlag Anfang des Jahres oder spätestens bis Mitte des Jahres vorlegt, damit das gegenwärtige Europaparlament noch eine Chance hat, das eben entsprechend zu diskutieren. Denn in 2024 steht ja schon wieder neue Europaparlamentswahlen an und dann auch wieder eine neue EU-Kommission. Und dann ist es eben fraglich, wie dieses große Vorhaben des Green Deal dann auch in diese neue Phase übergeben werden kann.
Beeilt euch mit der Chemikalienreform. Dieser Forderung an die EU-Kommission haben sich auch zahlreiche Abgeordnete des Europaparlaments angeschlossen. Sie wollen nicht, dass das Vorhaben so lange hinausgezögert wird, bis vielleicht gar nichts mehr daraus wird. Einige Forschende denken da aber schon längst weiter. Sie entwickeln Konzepte für eine wirklich zukunftsfähige Chemie.
Max Planck hat dann das zusammengefasst und hat gesagt, die neuen Ideen setzen sich nicht durch, weil die Anhänger der alten Ideen überzeugt werden, sondern weil sie aussterben und die neue Generation mit den neuen Ideen aufwächst.
Nachhaltig und im Kreislauf. Die Chemie von morgen.
Auch die Chemiebranche in Deutschland hat sich verpflichtet. Bis 2050 will sie keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Ein gewaltiger Kraftakt, denn die Produktion ist bisher fast nur geprägt von energieintensiven Verfahren und fossilen Rohstoffen. Diese Ausgangsprodukte könnte die Industrie wenigstens manchmal durch Pflanzen ersetzen. Kunststoffe werden schon jetzt teilweise auf Pflanzenbasis hergestellt. Doch auch Biokunststoffe brauchen Zusätze, zum Beispiel Weichmacher oder Stabilisatoren, damit sie im Sonnenlicht nicht kaputt gehen. Aber müssen solche Stoffe wirklich immer giftig sein und zum Beispiel so wirken wie Hormone? Das müssen sie nicht. Es gibt Alternativen. Aber die sind eben nicht Routine und außerdem teurer. Auch ist es nicht zwangsläufig so, dass Regenjacken nur wasserdicht sind, wenn sie mit Substanzen beschichtet werden, die in der Umwelt nie abgebaut werden. Schwedische Firmen haben hier nämlich völlig andere Stoffe entwickelt. Tests haben belegt, wer nicht wochenlang im Extremwetter unterwegs ist, für den tun sie es genauso. Eine ungiftige und umweltfreundliche Chemie ist durchaus möglich.
Es gibt Stoffe, die auf dem Markt sind schon seit Jahrzehnten zum Teil, die abbaubar sind in der Umwelt und trotzdem ihre Funktion liefern. Wir konnten das an mehreren Beispielen sogar für Arzneimittel zeigen, für zwei Antibiotika zum Beispiel, dass sie gleichzeitig wirksam sind und ihre Funktion erfüllen, also sie müssen ja auch noch verträglich sein. All dieses ist gewährleistet und wenn sie in die Umwelt gelangen, sind sie dort schnell und vollständig abbaubar.
Klaus Kümmerer widmet sich seit Jahrzehnten den Umweltwirkungen chemischer Stoffe. An der Universität Lüneburg ist er Professor für nachhaltige Chemie, einer der wenigen, die es in Deutschland gibt. Er hat einige verträglichere Alternativen für schädliche Chemikalien entwickelt. Ihm geht es aber auch um eine Kreislaufwirtschaft. Das heißt, die Stoffe werden nach Gebrauch recycelt. Wenn sie noch einmal in Umlauf kommen sollen, dürfen sie natürlich erst recht nicht der Gesundheit schaden. Und außerdem müssen die Produkte anders gestaltet werden. Recyclingbetriebe sollen leicht an die Inhaltsstoffe kommen und sie voneinander trennen können. Am Beispiel eines Handys kann man sich vorstellen, wie schwierig das ist. Doch selbst das ist noch längst nicht alles.
Dann haben wir weiterhin immer noch die Problematik, dass wir auch in der zirkulären Wirtschaft mit dem Argument, es wird ja im Kreislauf geführt, immer noch nicht dran denken, dass vielleicht die Stoffströme immer größer werden, trotzdem immer mehr Ressourcen verbraucht werden, dass ethische Aspekte keine Rolle spielen. Ja, wenn wir an Metalle denken, das Kobalt, das aus dem Bürgerkriegsgebiet im Kongo kommt, mit Kinderarbeit. Ja, also wir brauchen da dieses breitere Bild. Wir müssen insgesamt die Stoffströme in ihrer Vielfalt reduzieren, wenn wir nicht nur grün oder grüner, sondern nachhaltiger werden wollen.
Der Chemiker erforscht ganz konkret, welche Möglichkeiten es dazu gibt. So hat er gemeinsam mit einem Krankenhausplaner untersucht, wie lassen sich Kliniken so planen und die Abläufe so organisieren, dass deutlich weniger Desinfektionsmittel gebraucht werden. Auch in der Wirtschaft entwickeln sich gerade völlig neue Modelle. Zum Beispiel können Unternehmen Lösungsmittel jetzt nicht mehr nur kaufen und irgendwann entsorgen. Auch eine Art Pfandsystem für diese Chemikalien gibt es neuerdings. Sie werden nach Gebrauch abgeholt, aufbereitet und wiederverwertet. Natürlich möchte der Eigentümer dann möglichst viel davon, so sauber wie es geht, zurückbekommen. Und weil es ein Pfand gibt, ist auch das Chemieunternehmen interessiert daran. All das will die neue EU-Chemikalienstrategie fördern. Europa steht an einem Wendepunkt. Die Union hat ihren Kurs geändert, um langfristig Gesundheit, Klima und Umwelt zu schonen. Dazu gehört auch ein völlig neuer Umgang mit Chemikalien. Noch gibt es Widerstände gegen die neue Richtung und ein schwerfälliger Tanker wie Europa wird eine Weile brauchen, bis er auf dem richtigen Kurs ist. Bis dahin können wir bei uns selbst anfangen und Chemikalien reduzieren. Ein Spülmittel funktioniert genauso gut ohne Farbstoff und Shampoo braucht kein Mikroplastik. Und vielleicht kann Mann oder Frau doch mal ein paar der 6 bis 12 Kosmetika weglassen, die wir im Schnitt benutzen. Das tut unserem Hormonsystem gut und es entlastet die Umwelt.
Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung nachhaltige Chemikalien. Nur noch umweltverträgliche Stoffe aus Europa? Eine Sendung von Helmut Nordwig. Die Redaktion hatte Dorothee von Karnstein.